herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge 99:1. Ich bin Marek und ich spreche heute mit Manfred Norwart. Ich habe ihn schon reingeholt über ein Buch von ihm. Er hat ein Buch über Revolution geschrieben und da werden wir gleich im Detail näher drauf eingehen. Ich würde erstmal Manfred vorstellen. Er war ja schon einmal, da könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen in der Folge 249 zur Gesellschaft der Zukunft zu Gast. Wie gesagt, schaut euch die gerne noch mal an. Da hat auch Manfred sich zu dem Thema ausreichend ausgelassen. Wir gehen aber jetzt zu seinem neuen Buch, beziehungsweise ich würde ihn erstmal noch mal vorstellen. Manfred Norwart, geboren 1949, Studium der Betriebswirtschaft und der sozialen Arbeit, war einige Jahre im Personalwesen tätig, überwiegend jedoch in der Migrationsarbeit, und seit 2014 ist er eigentlich im wohlverdienten Ruhestand, ist aber jedoch, weil er offensichtlich rastlos ist, noch in Teilzeit in einer Bildungseinrichtung tätig. Ja, Manfred, wir kommen jetzt zu deinem Buch über die Revolution. Vielleicht magst du uns erstmal verraten, was dich da zu diesem Buch motiviert hat, vielleicht auch schon, wo man es näher nachschauen kann. Wir werden es zum Schluss sicherlich auch nochmal sagen, aber du kannst ja gern mal starten. Was hat dich da geritten, dass du da verschiedene Revolutionen dir ja angeschaut hast und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen? Vielleicht fängst du damit mal an.
Ja, und zwar, ich habe mich in der Vergangenheit mit verschiedenen politischen Büchern befasst, natürlich in den ökologischen Fragen, in ökonomischen Angelegenheiten und auch in der eigentlichen Politik. Und da bin ich dann zur Auffassung gekommen, dass hier der Kapitalismus nicht die Menschheitsprobleme löst, und zwar wegen seinen drei wesentlichen antagonistischen Widersprüchen. Das ist einmal die Gewinnerzielung auf der einen Seite, Ausbeutung von Mensch und Natur auf der anderen Seite, auf der einen Seite wiederum ökonomisches Wachstum, der Zwang zum Wachstum, und andererseits auf der Erde die planetarischen Grenzen. Einerseits natürlich, was wir erreicht haben durch Kapitalismus, hoher Zivilisationsstand, und dann auf der anderen Seite Konkurrenz im Großen, also in der Weltpolitik, und im Kleinen in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Daher habe ich das erste Buch geschrieben und habe mir vorgestellt, wie eine Gesellschaft aussehen könnte als Alternative zum heutigen Gesellschaftssystem und wo die Widersprüche aufgehoben sind. Und da habe ich das Buch eher Gesellschaft der Zukunft geschrieben, und da habe ich in der Folge 249 darüber schon bei 99:1 ein Gespräch geführt. Aber ich wollte es an und für sich nicht dabei belassen, sondern ich stellte mir die Frage, ja, wie kommen wir dorthin, zu dieser neuen Gesellschaftsordnung? Wir können nicht in die Zukunft blicken, aber wir können in die Vergangenheit blicken. Und da haben wir schon viel Erfahrung gemacht, ja, mit gesellschaftlichen Umwälzungen. Und das heißt, ich habe mich mit der amerikanischen, französischen, russischen und deutschen Revolution beschäftigt, sie näher angeschaut und das rausgeholt, was sie so bedeutend macht und auch als Lehren für künftige gesellschaftlichen Änderungen. Mhm. Ja, und das war an für sich die Idee zu meinem zweiten Buch Revolution gestern und morgen.
Genau, so heißt es. Revolution gestern und morgen. Und ich würde mal vorschlagen, du hast es ja schon gerade angesprochen, dass wir uns mal mit diesen vier Revolutionen, die du selber jetzt, wie gesagt, schon mitgeteilt hast, dass wir uns mit der amerikanischen, der französischen, jeweils im 18. Jahrhundert, und der russischen und der deutschen Revolution im 20. Jahrhundert dann mal kursorisch beschäftigen. Man muss auch sagen, wenn man das Buch liest, da gibt es auch noch weitere Revolutionen, du kannst ja vielleicht auch noch später was zu sagen, mit denen du dich auch noch auseinandergesetzt hast, aber die wollen wir uns mal sowohl wegen der Umstände und auch hinsichtlich der Bewertung durch dich mal näher anschauen. Fangen wir mal vielleicht mit der amerikanischen Revolution 1775 an. Was war damals los? Wie kam es da zur gesellschaftlichen Umwälzung? Wobei du ja schon selber so ein bisschen schreibst, dass es strittig ist, ob es hier eigentlich nicht eher eine Unabhängigkeitsangelegenheit ist oder eben halt tatsächlich eine Revolution. Aber vielleicht fangen wir mit der einfach mal an.
Ja, ich muss noch vorausschicken, dass ich die Vierer Revolution unterschiedlich angegangen bin, also unterschiedlich behandelt habe, jetzt zeitnäher und natürlich, was uns mehr betrifft, das ist die deutsche Revolution, die habe ich natürlich ausführlicher dargestellt wie die amerikanische, da habe ich im Zeitraffer gemacht und mein Vortrag jetzt ist natürlich auch wiederum eine grobe Zusammenfassung und auch habe ich versucht herauszuarbeiten, was die amerikanische Revolution ausgemacht hat. Also im Zeitzusammenhang gab es zwischen 1756 und 1763 den Siebenjährigen Krieg, nicht nur in Europa, sondern in Nordamerika zwischen den Engländern und Franzosen. Die waren beide Kolonialherren auf dem nordamerikanischen Kontinent. Daraus ging England siegreich hervor, allerdings mit dem Nachteil, dass sie sich hoch verschuldet hat, weil der Krieg natürlich hohe Kosten verursacht hat. Jetzt versuchten die Engländer, die Amerikaner, die sie auch mit in den Krieg einbezogen haben, die mussten da auch dienen, mit Steuern zu belegen. Also auf Stempelsteuer, Papiersteuer, alles möglich und natürlich auch die Teesteuer zum Schluss. Aber die Amerikaner, die amerikanischen Bewohner, also
die Siedler, ne, wenn man so will. Siedler,
Die haben das nicht so richtig eingesehen. Die haben gemeint, wir haben schon genug für das englische Mutterland getan. Und sie standen natürlich prinzipiell auf der Auffassung, no taxation without representation. Also keine Besteuerung ohne Vertretung im Parlament. Hm. Und da kam es zu Auseinandersetzungen zwischen amerikanischen Milizionären und englischen Heer. Das englische Heer wurde vom englischen Mutterland aufgestockt, auch mit vielen deutschen Söldnern, vor allem aus Hessen. Und das ging hin und her. Da wurden Waffenlager der Milizionäre vom englischen Heer entdeckt und da kam es zu kleinen Scharmützeln. Mhm. Und auf dem ersten Kontinentalkongress, da ging es noch nicht so um Unabhängigkeit, sondern um Forderungen an den englischen König. Aber auf dem zweiten Kontinentalkongress 1776 haben sich die amerikanischen 13 Kolonien für unabhängig erklärt. Und dann ist wirklich ein Krieg zwischen den amerikanischen Kolonien und dem englischen Mutterland ausgebrochen. Die haben noch mehr Soldaten geschickt und die amerikanischen Armee stand unter dem Oberbefehl von George Washington. Das war ein verdienter Offizier aus diesem siebenjährigen Krieg auf englischer Seite. Am Anfang haben die amerikanischen Militärs ziemlich hohe Verluste gehabt und waren im Nachteil, aber sie haben einen kämpferischen Mut gehabt und die Söldner, die haben an für sich auch nicht so große Lust gehabt, auf unter englischen Oberbefehl dazu zu kämpfen. Letztendlich haben die Amerikaner, auch mit französischer Hilfe, die haben sich dann natürlich etwas gerecht und da gibt es auch einen bekannten Namen, Lafayette, der in der Französischen Revolution eine gewisse Rolle gespielt hat, beteiligt bis 1783 und da haben die englischen Truppen gegen die Amerikaner verloren und es kam zum Friedensschluss von Paris und die 13 Kolonien, die wurden selbstständig und haben sich zur amerikanischen Nation zusammengefunden. Was ist von Bedeutung? Ja, der Unabhängigkeitskrieg, einerseits unabhängig vom Mutterland, aber das waren ja eigentlich amerikanische Siedler und es waren nicht die Ureinwohner von Amerika, also die Indianer, die da gegen die englische Kolonialmacht gekämpft hat. Und andererseits war es natürlich auch eine Revolution, weil die keine Monarchie mehr haben wollten, die Amerikaner, sondern eine demokratische Staatsverfassung, natürlich mit großen Einschränkungen. Also hier, das wurden auch in der Unabhängigkeitserklärung in der Präambel die Menschenrechte erklärt, also alle Menschen sind gleich geschaffen. Da haben die natürlich die Südstaatler, wo die Sklavenherrschaft, Sklavenhaltung noch vorhanden war auf den großen Plantagen an die Schwarzen, also die nach Nordamerika gebracht, an die haben sie überhaupt nicht gedacht. Aber ja, man kann sagen, diese Idee von Demokratie, Gleichheit der Menschen, die wurde von den USA als erstes in die Welt getragen und haben natürlich auch einen gewissen Einfluss dann auf die Französische Revolution gehabt. Was ich noch sagen wollte, im Gegensatz zu europäischen Ländern gab es nicht so eine Verelendung in Nordamerika. Es gab zwar auch Reiche und Arme, es gab eine gewisse Differenzierung, aber jeder hatte sein Auskommen gehabt. Und was noch wichtig ist zu sagen, die nordamerikanischen Siedler, die waren auch ein bestimmter Menschenschlag. Das waren hier die Leute, die aus dem Mutterland, aus England, vor allem zunächst hier wegen ihrer religiösen Überzeugung und wegen ihrer Freiheit nach den Kolonien ausgewandert sind. Und hier, die haben natürlich schon einen Freiheitsdrang gehabt, aber andererseits auch eine gewisse Individualität, bestimmten Pragmatismus und wahrscheinlich Optimismus, was heute zum Teil im Positiven nur noch so etwas die amerikanische Mentalität ausmacht. Andererseits im sozialen Bereich haben sie ihre Probleme dazu gehabt. An für sich war im Groben zusammengefasst der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Aber was ich noch dazu sagen wollte, die Differenz zwischen Südstaatler und Nordstaatler, die mehr eine zentrale Gewalt haben wollten. Die Südstaatler, die wollten etwas unabhängig sein und die haben sehr auf ihre Sklavenhaltung geachtet. Das waren schon Vorläufer oder Differenzen, die dann später zum amerikanischen Bürgerkrieg bis 1863 geführt haben.
Okay, ja, genau, sehr gut. Dann machen wir gleich den Übergang. Zeitlich ja gar nicht so viel Abstand zu den Franzosen. Was war da jetzt 1789 in Frankreich? Da gab es ja die Stände. Was hatten die für ein Problem mit dem König? Und warum wollten sie nicht mehr so recht mit dem? Und warum ist das Ganze dann final in eine gesellschaftliche Umwälzung kumuliert?
Ja, wie England auch. Aber besonders Frankreich war hoch verschuldet. Einerseits durch Kriege, natürlich auch durch Hofhaltung. Versailles, berühmt, ein dekadentes Leben des Adels dort. Also der König Ludwig XVI. Und seine Vorgänger haben die Adligen viele am Hof versammelt. Die waren da Beamte und so weiter und haben dort ein luxuriöses Leben geführt. Und um den Bankrott abzuwenden, wurde auf Vorschlag des Finanzministers Necker die Generalstände, die für die Erhebung der Steuern zuständig waren, einberufen. Die wurden schon lange, also über 100 Jahre nicht einberufen. Und der König hat sich darauf eingelassen, also sonst hätte er seine Schulden, also die Adligen, die haben ihm Kredit gewährt, zusammengerufen. Bisher haben der erste Stand, das war der Klerus, und der zweite Stand, der Adel, zusammen haben die nur 2% der Bevölkerung ausgemacht, überhaupt keine Steuern bezahlt, sondern nur der dritte Stand, das waren die Bürger und ja, kann man auch die Handwerker dazu nehmen und die Bauern. Die Bauern haben über 80% der Bevölkerung ausgemacht. Und zu den Generalständen wurde dann also auch Delegierte gewählt und das war in den Städten, ja auch auf dem Land. Und da wurden natürlich vor allem Advokaten, also Anwälte und also Leute des Bildungsstandes gewählt, die sich die auch vertreten konnten. Aber die Bürger, die Wähler, die haben den Delegierten viele Bittbriefe und Beschwerden mitgegeben. Und da kam es laufend zur Diskussion. Und hier, also das hatte schon zu einer gewissen Politisierung im Vorfeld der Generalstände geführt. Die Generalstände, die wurden im Schloss von Versailles da versammelt. Also der erste Stand, der hat 300 Delegierte gehabt, der zweite Stand ebenso 300 Delegierte und den dritten Stand aufgrund seiner größeren Bevölkerungsanteil hat 600 Delegierte gehabt. Abgestimmt wurde jedoch immer je nach Stand und da stand es immer, also Adel und Klerus hier gegen den Bürgerstand 2-1. Und das sind doch für viele oder einige, viele kann man noch nicht sagen, aber einige vom ersten und zweiten Stand, so der niedere Klerus und der niedere Adel, sie sind zu den Bürgerlichen übergetreten. Und das hat dem König gar nicht gefallen und da hat er die Versammlungsräume gesperrt und die Vertreter haben sich dann im Ballhaus, das heißt, wo so eine Art Tennis gespielt hat, versammelt und haben sich zur Nationalversammlung ausgerufen. Und dann wollten sie auch nicht mehr auseinandergehen und das hatte der König akzeptiert und da im Plenum wieder, da haben sind viele vom Klerus und vom Adel also zu dem dritten Stand übergegangen und hier da haben sie sich alle quasi zur Nationalversammlung erklärt. Das war jetzt in Versailles, aber in Paris ungefähr zur gleichen Zeit, als die Generalstände getagt haben, da liefen Gerüchte um. Und es war, dass royale Truppen, also königliche Truppen, um Paris zusammengezogen wurden. Und die Bürger von Paris haben die Waffenarsenale gestürmt und haben sich bewaffnet. Sie haben aber gewusst, dass die Munition und Schießpulver in der Bastille gelagert ist. Und dann haben sie die Bastille gestürmt. Es kam auch zu Schießereien, aber das ist ihnen gelungen. Und dann haben sie das Schießpulver und die Munition, vor allem die in der Bastille gelagert waren. Und das war am 14.07.1789 und das ist ja bekanntlich der Nationalfeiertag in Frankreich und der wird immer feierlich begangen. In Versailles im August wurden die Menschenrechte erklärt, gab es Erklärungen der Menschenrechte und dann durch die Nationalversammlung wurden die Kirchengüter verstaatlicht, Abschaffung der Feudalgerichte und der Zünfte und im Oktober sind die Marktfrauen vor allem oder angeführt von den Marktfrauen von Paris nach Versailles gezogen und hier haben das Schloss belagert und weil Paris trotz dieser Entwicklung in Versailles an für sich die Lebensmittel noch sehr knapp waren und es herrschte, kann man sagen, herrschte teilweise Hunger. Also es gab nicht genug Lebensmittel in Paris und die Marktfrauen, das waren ziemlich energische Frauen und die haben das Schloss belagert, haben auch einige Wachen dann bedrängt, sind in das Schloss eingedrungen und die Königin, also die bekannte Marie Antoinette, die konnte gerade noch dem Volk entkommen. Und der König musste mit viel Getreide, also Wagen beladen mit Lebensmitteln nach Paris ziehen. Und da haben die auch gesagt, gerufen, wir haben den Bäcker, die Bäckersfrau und wir haben Brot, was wir nach Paris bringen. Paris ist der König da in die Tuilerien eingezogen, also hat noch er königlich residiert, aber er stand ja unter der Beobachtung des Volks von Paris. Im Dezember, also 1789, wurde das Zensuswahlrecht eingeführt. Also das war ziemlich bürgerlich. Also da konnten nur die Männer abstimmen, die ein entsprechendes Einkommen gehabt haben. Aber das wurde im August 1792 wurde das abgeschafft. Der König, der hatte eine zwielichtige Rolle gespielt. Nach außen hat er so getan, als wenn er auf Seiten der bürgerlichen Revolution ist, aber hat intern konspiriert, hat einen Briefwechsel gehabt mit den Fürstenhöfen. Die haben auch schon Truppen nach Frankreich geschickt und auch mit der Drohung. Wenn dem König ein Haar kommt, dann wird Paris dem Erdboden gleich gemacht. Das hat natürlich zu großer Empörung unter dem Volk von Paris geführt. Und hier, das wurde immer kritischer für den König und deshalb wollte er fliehen. Die Flucht ist missglückt und im Dezember 1792 wurde der Prozess gegen ihn geführt. Er wurde schuldig gesprochen und wurde im Januar 1793 enthauptet und später auch seine Königin Marie Antoinette enthauptet und unter der bekannten Guillotine. März 1793, das hat sich immer mehr verschärft, die Auseinandersetzung, wurden Revolutionstribunale eingerichtet und bis Juli 1794 Terrorherrschaft des Wohlfahrtsausschusses unter Führung der Jakobiner und dem führenden Mann Robespierre. Auch sein Mitstreiter kam unter die Räder, Danton, der wurde auch vor Revolutionstribunal gezerrt und wurde guillotiniert. Und als Robespierre im Juli 1794 da im Nationalkonvent, das war die Folgeeinrichtung von der Nationalversammlung, noch weitere Verhaftungen angekündigt hat, wurde von den Mitgliedern des Nationalkonvents festgesetzt. Er konnte noch fliehen, aber mit seinen Anhängern. Aber dann wurde er doch verhaftet und selber guillotiniert im Juli 1794. Also da gibt es ja den bekannten Spruch, die Revolution frisst ihre Kinder. Mhm. Und ja, dann hat die Terrorherrschaft aufgehört, also hat nachgelassen, gut, es gab immer noch Vorurteile und hier da wurden die Jakobiner, die bis jetzt vorherrschend war, von den Girondisten, die das waren gemäßigte Gruppen, die zurückgekommen sind, verfolgt und verhaftet und das war immer ein Schwenk nach links, also Jakobiner oder nach rechts. Girondisten haben sich immer abgewechselt in der Regierung. Und hier, das war bis 1799. Und dann kam Napoleon als Konsul, als Dreier Konsulat an die Macht und dann die Alleinherrschaft. Also von 1789 bis 1799, also 10 Jahre, war die Revolutionsphase in Frankreich. Mhm. Wie in, also Bedeutung, jetzt nochmal den Kern, Ursache war wie England, die zerrüttete Staatsfinanzen, einerseits Luxusabbruch, andererseits Massenelend in Städten und vor allem auf dem Land. Und natürlich, was man nicht vergessen kann, vorher habe ich schon erwähnt, also das amerikanische Beispiel hat gewirkt, aber auch Einfluss der Aufklärung, also Rousseau, Montesquieu mit der Dreiteilung der Gewalten, auch auf die gebildeten Schichten. Ja, und an für sich, das war jetzt die Zusammenfassung im Schnelldurchgang sozusagen der Revolution.
Okay, wir kommen ja nachher nochmal zu dem Punkt, was du so ein bisschen auch allgemein aus den einzelnen Revolutionen dann ziehst, da kann man ja nochmal irgendwie noch näher in die Bewertung auch von dieser Revolution noch eingehen. Wir kommen mal zur Russischen Revolution und insbesondere Lenin findet in deinem Buch recht viel Lob. Erklär uns doch mal, was damals im zaristischen Russland in Zeiten des Ersten Weltkriegs los war, was die Bolschewiki da durchsetzten und welche Schwierigkeiten es auch im Anschluss nach der Revolution 1917 für die Bolschewiki dann, als sie dann siegreich waren, gab.
Ja, bereits 1905, nach dem verlorenen japanisch-russischen Krieg, gab es Revolution, also die allerdings von den zartreuen Truppen niedergeschlagen wurden. Da gab es einen Blutsonntag, wo hier Bürger und vor allem die Arbeiter von St. Petersburg vor das Winterpalais gezogen wurden, um eine Bittschrift an den hier Zaren zu übergeben, dass das Los, also das praktisch die Arbeits- und Wohnbedingungen, die waren sehr, sehr schlecht und natürlich die Lebensmittel, die waren auch rar, übergeben wurde, aber der Zar hat durch die Kosaken, die vor dem hier Winterpalais aufgestellt war, wurden die Demonstrationen zusammenkadetscht. Auf den Ersten Weltkrieg, da bekannt ich von 1914 bis 1918 gedauert hat, war Russland schlecht vorbereitet. Trotz seiner großen Heer, also es war das größte Heer der teilnehmenden Staaten, also teilgenommen haben bekannt Deutschland, Österreich auf der einen Seite, verbunden mit der Türkei, auf der anderen Seite Frankreich, England und natürlich verbunden mit Russland. Und in der Heimat, da litten die Menschen Hunger. Und im Februar 2017 kam es deswegen zu Streiks und großen Demonstrationen in St. Petersburg, dem sich auch die Soldaten der Petersburger Garnison anschlossen. Die Unruhen konnten deshalb nicht niedergeschlagen werden, weil dieses nicht genügend Soldaten waren, um die Befehle des Zaren auszuführen. Die Polizeikasernen, die wurden gestürmt und Gefangene befreit. Die zaristische Regierung wurde verhaftet. Durch die Duma wurde der Zar, der sich im Militärhauptquartier an der Front aufhielt, also bei den Generälen, zur Abdankung gezwungen. Und die Duma hatte eine Regierung eingesetzt, die im rechten Teil des Taurischen Palastes ihr Quartier bezogen hat. Im linken Teil haben die Räte der Arbeiter, Bauern und Soldaten sich gebildet. Und es war quasi eine Doppelherrschaft. Die Regierung unter Führung des Fürsten Lwow sollte von der Räten kontrolliert werden. Und die bürgerliche Regierung, die war quasi das ausführende Organ. Lenin, der im April 1917 mit deutscher Hilfe aus dem Schweizer Exil nach St. Petersburg zurückkehrte, forderte von den Räten und insbesondere von seiner Partei, das sind die Bolschewiki, die Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Regierung zu beenden und letztendlich eine Republik der Sowjets, der Arbeiter, Bauern und Soldaten deportierten, zu errichten. Was an für sich nur von den Bolschewiki begrüßt wurde, die anderen sozialistischen Parteien, das waren die Sozialrevolutionäre. Die Sozialrevolutionäre haben sich vor allem auf die Bauern gestützt und die Menschewiki, das waren auch hier frühere sozialdemokratische Partei, die sich in Konkurrenz zu den Bolschewiki auf die Arbeiterschaft stützte. Im Juni 1917 gab es eine Wahl zum ersten gesamtrussischen Kongress der Sowjets, der Arbeiter und Soldaten deputierten. Die Sozialrevolutionäre erhielten die meisten Stimmen, dann die Menschewiki und schließlich die Bolschewiki erhielten nur 13%. Im Juni fand auf Veranlassung von Kriegsminister Kerensky, das war ein Sozialrevolutionär, und zwar im Versprechen gegenüber den Verbündeten England und Frankreich, wurde eine neue Kriegsoffensive gegenüber den deutschen Truppen und österreichischen Truppen gestartet. die aber jedoch bald zusammenbrach, weil die Soldaten einfach keine Lust hatten, mehr zu kämpfen. Die Motivation war überhaupt nicht hoch. Und danach kam es zu großen spontanen Demonstrationen, weil natürlich die Lebensmittel noch weiter fehlten. Und hier allerdings waren die Demonstrationen spontan. Die Bolschewiki haben sie allzu früh angesehen und haben gedacht, die Gegenseite, also die Kerenske Regierung, verfügt noch über genug Truppen und sie sind zu schwach. Und Kerenski hat auch hier die Bolschewiki verboten. Und wen er von ihnen erwischt hat, so zum Beispiel Trotzki, hat er ins Gefängnis gesteckt. Lenin musste nach Finnland fliehen. Aber innerhalb der herrschenden Klasse kam es auch zu Meinungsverschiedenheiten. Also der militärische Oberbefehlshaber der Armee, General Kornilow, verlangte von Kerenski diktatorische Vollmachten, damit er in Zukunft hier an für sich die Vollmacht hat, ohne auf ihn angewiesen zu sein, um entsprechende Aufstände niederzuschlagen. Das wurde von Kerenski abgelehnt und da wollte Kornilow selber die Macht ergreifen und von seinem Hauptquartier wollte seine Truppen nach Petrograd losschicken. Aber die Eisenbahner haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also sie haben die Züge mit den Truppen fehlgeleitet und dass sie letztendlich St. Petersburg nicht erreichten. Aber in St. Petersburg, die dortigen Soldaten und Arbeiter, die bewaffneten Arbeiter, haben auch Verteidigungspositionen bezogen, aber zum Kampf kam es nicht, weil die Züge in der Provinz hängen geblieben sind und St. Petersburg nicht erreichten. Kornilow wurde darauf verhaftet und unter Hausarrest gestellt. Am 1. September 1917 wurde Russland zur Republik ausgerufen. Inzwischen wurde auf der Sitzung des ZK, der bolschewistischen Partei, also Lenin ist aus seinem Versteck in Finnland zurückgekehrt und unter seiner Beteiligung am 27.09.1917 Aufstand gegen Kerenski beschlossen. Und das Militärisch-Revolutionäre Komitee Petrograds, also abgekürzt MRKP, mit Trotzki an der Spitze, gebildet. Am 24. Oktober wurden alle wichtigen Einrichtungen durch die von MRKP befehligten Militäreinheiten, also das war der Großteil der Garnison, unter Einfluss der bekannten Kronstädter Matrosen besetzt. Als am 25. Oktober abends der zweite gesamtrussische Sowjetkongress eröffnet wurde, wurde das Winterpalais gestürmt und die dortige Regierung verhaftet. Nur Kerenski konnte fliehen und der ist dann ins Hauptquartier der russischen Truppen geflohen. Das war für sich eine punktgenaue Landung und hier die rechten Sozialrevolutionäre, die haben sich getrennt in linke Sozialrevolutionäre und rechte Sozialrevolutionäre. Unter Protest haben den gesamtrussischen Sowjetkongress verlassen. Ebenso die Menschewiki und mit dem Rest, die der Erstürmer des Winterpalais sehr begrüßt haben. Die haben dann das Dekret über den Frieden, also Friedensangebot Russland an alle kriegsbeteiligten Mächte und zur Bodenfrage, das heißt Enteignung des Großgrundbesitzes zugunsten der Bauern angenommen. Und es wurde eine Regierung, der Volkskommissar mit Lenin an der Spitze gebildet. Schon in den folgenden Tagen begann ein anderer, früher zaristischer General, und zwar Krasnow, zu dem Grenz geflohen war, mit dem Angriff auf St. Petersburg. Es war der Auftakt zu einem blutigen Bürgerkrieg, der 1922 siegreich von der jungen Sowjetmacht beendet wurde. Also der Angriff von Krasnov, der wurde auch zurückgeschlagen. Und ja, aber vom Süden Russlands, also vor allem die Kosakentruppen und auch von Sibirien, das war der Admiral Koltschak, der angeführt hat, wurde Moskau, wohin die sowjetische Regierung inzwischen sich begeben hat, quasi in die Zange genommen. Nur sie waren sich uneinig und Trotzki hat schnell eine rote Armee, also eine Armee der Bolschewiki, aufgebaut, auch mit zaristischen Offizieren. Und das hat natürlich für viele Bolschewiki nicht gefallen, aber er hatte Erfolg damit. Er konnte die konterrevolutionäre Truppen zurückschlagen und hier an für sich alle Angriffe abwehren. Der Bürgerkrieg war sehr blutig, da wurde auf keiner Seite Rücksicht genommen. Ungefähr 800.000 Soldaten sind gefallen und die Zivilopfer, vor allem auf dem Land, betrugen 8 Millionen Menschen. Das war eine harte Zeit, also auch mit schlechter Versorgung für die Bevölkerung, Requirierung von Lebensmitteln auf dem Lande und es herrschte Hunger. Und hier, das war die Zeit des Kriegskommunismus und Lenin hatte voll erkannt, dass es nicht so weitergehen konnte. Er musste einen Schwenk in seiner Politik ergreifen und hier hat er die neue ökonomische Politik eingeführt, also NÖP abgekürzt. Er hat Kleingewerbetreibende wieder zugelassen, also Privateigentum an Produktionsmitteln auf untere Ebene. Die großen Firmen, die sind natürlich in Staatshand verblieben und er hat den Bauern auch Privatland zugestanden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um eine bessere Versorgung der Bevölkerung zu erreichen. Auch hat er ein funktionierendes Gerichtswesen, das heißt, es sollte nicht mehr so wahllos abgeurteilt und liquidiert werden, sondern es sollte eine gerechte Justiz eingeführt werden. Ebenso hat er sich damit befasst, wie er das Genossenschaftswesen entwickeln konnte. Aufgrund eines Mordanschlages auf ihn, er wurde verletzt durch Schüsse einer Sozialrevolutionärin und Schlaganfälle, war er krankheitsbedingt in den letzten Jahren, also zwischen 22 und 24, nicht mehr in der Lage, seine weitreichenden Pläne umzusetzen. Und im Januar 1924 ist er gestorben. Später, 1928, auf einem Parteitag, hat Stalin, sein Nachfolger, alle Weiterentwicklungen rückgängig gemacht. So, das war die kurze Zusammenfassung. Ich möchte noch auf die Bedeutung kommen. Also es gab zunächst für die Gründe der Revolution, es gab unwahrscheinlich große menschliche Verluste durch neue Waffentechnik, also weitreichende Kanonen und so weiter des imperialistischen Krieges, Verelendung der Zivilbevölkerung mit verbreitetem Hunger, Kriegsmüdigkeit bei den Soldaten. Und die führte zur ersten Revolution, also zur Februarrevolution und Sturz des Zaren. Und dann war die Doppelherrschaft auf der einen Seite die bürgerliche Regierung, auf der anderen Seite die Räte. Zwar in der Minderheit, aber durch die konsequente Führung Lenins, erfolgreiche sozialistische Revolution dann im Oktober, danach allerdings ein blutiger Bürgerkrieg mit großen menschlichen Verlusten, also Erster Weltkrieg und dann noch der Bürgerkrieg und materiellen Zerstörung, Wiederaufbau durch neue ökonomische Politik, allerdings dann Abkehr davon durch Stalin. Für mich stellte sich die Frage, kann durch den Aufbau des Sozialismus die kapitalistische Etappe mit ihren bürgerlichen Errungenschaften übersprungen werden? Kurzzeitig ja, aber langfristig ist das zulasten des Sozialismus. Und das hat man in Russland gesehen. Probleme, keine sozialistische Demokratie. Es war eine Diktatur, also einer Partei, einer zentralen Partei, also erstmal der Bolschewiki und dann der Kommunistischen Partei. Und Versprechen auf späterer Wohlstand, der wurde auch nie erfüllt. Hatten natürlich so eine Desillusionierung breiter Bevölkerungsteile geführt. Aber vor allem die fehlende Demokratie und dann die Gewaltherrschaft von Stalin, die hat die Idee des Sozialismus sehr geschadet.
Okay, ja, dann kommen wir jetzt zu den deutschen Zuständen 1918. Da berichtest du jedenfalls, soweit ich dein Buch verstanden habe, so relativ negativ. Was war damals am Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland Sache? Welche Rolle spielten dabei die Kommunisten, die Sozialdemokraten und die Reaktion? Vielleicht lässt dich da jetzt mal zu ein.
Ja, der Erste Weltkrieg, also was ich schon aufgeführt habe, der von 1914 bis 1918 dauerte, führte in Deutschland zur Spaltung der Arbeiterbewegung. Am 4. August 1914 wurden einstimmig die Kriegskredite bewilligt, die die kaiserliche Regierung beantragt hat. Aber in der Fraktionssitzung der Sozialdemokratie hat Liebknecht schon dagegen gestimmt. Immer mehr Abgeordnete der SPD stimmten in der späteren Abstimmung gegen die Kriegskredite und im März 1915 gründeten die abtrünnigen Abgeordneten die Gruppe Internationale, aus der dann die Gruppe Spartakus, also der Vorläufer der Kommunistischen Partei, hervorging. Die von der Fraktionsmehrheit ausgeschlossenen SPD-Abgeordneten gründeten über mehrere Zwischenschritte im April 1917 die USPD, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschland, zudem auch der Spartakus sich beteiligte, also dem sich anschloss. Die bisherige SPD, die nannte sich MSPD, also die Mehrheitssozialdemokraten, mit dem katholischen Zentrum und der liberalen Fortschrittlichen Volkspartei, also bürgerliche Partei, bildeten sie einen interfraktionellen Ausschuss. Das heißt, mit denen haben sie zusammengearbeitet. Aufgrund, wie in Russland, der schlechten Versorgungslage, des Arbeitszwangs und des Belagerungszustands kam es im Januar 1918 zu großen Streiks und heftigen Protestkundgebungen, an denen sich 1 Million Arbeiter beteiligten. Diese Aktionen wurden vor allem in Berlin durch die revolutionären Obleute in den Betrieben vorbereitet und organisiert, und zwar gegen den Willen der offiziellen Gewerkschaften, die wie die MSPD in das Herrschaftssystem schon eingebunden waren. Da haben führende Vertreter der Gewerkschaften schon bestimmte Funktionen übernommen, also waren verantwortlich für die Versorgung mit Lebensmitteln für die Bevölkerung. Im September 1918 hat der Generalquartiermeister Ludendorff, also der hat dann im Putsch von Hitler 1924 eine Rolle gespielt, aber der hat erklärt, dass der Krieg verloren ist, panikartig. Es ging eine Bitte um Waffenstillstand an den amerikanischen Präsidenten Wilson, der jedoch Forderungen aufgestellt hat, zum Beispiel Entmachtung des Kaisers, Auslieferung des schweren Kriegsgeräts, also unter anderem der Flotte, was Ludendorff wiederum nicht akzeptieren konnte und dann für die Fortsetzung des Krieges, obwohl Deutschland durch den Eingriff der amerikanischen Truppen und mit ihren Panzern auf verlorenen Posten stand. Deshalb wurde hier Ludendorff entlassen und durch den General Groener ersetzt. Am 3. Oktober wurde eine neue Reichsregierung des liberalen Prinzen Max von Baden, das war allerdings ein Cousin des Kaisers, Und der Einschluss von Sozialdemokraten und der bürgerlichen Parteien, die ich vorher erwähnt habe, also hier des Zentrums und der Fortschrittlichen Volkspartei, gebildet. Am 4. November gab es hier Aufstand der Matrosen in Kiel, aber das hat allerdings noch eine Vorgeschichte, und zwar in Wilhelmshaven, also an der Nordsee, Kiel ist ja bekanntlich an der Ostsee, da wurden Kriegsschiffe von der Marineleitung zusammengezogen, um nochmal zu einem letzten Gefecht gegen die überlegene englische Marine auszulaufen. Allerdings, die Matrosen, die Wind davon bekommen haben, haben sich für viele dagegen geweigert und hier haben auch Schiffe besetzt, aber dieser Aufstand wurde niedergeschlagen, die Matrosen wurden festgesetzt, aber was sie erreicht haben, das heißt, die Schiffe sind nicht ausgelaufen. Die Marineleitung, das war eigentlich eine Meuterei, was sie den Matrosen vorgeworfen haben, nämlich von der Regierung, also von den Kriegsministern, hatten sie nicht den Auftrag, das haben sie eigenmächtiger gehandelt. Also es war eine Meuterei gegen die Meuterer. Die Kriegsschiffe, die in Kiel stationiert waren, die sind zurückgekehrt in ihren Heimathafen und die Matrosen, die sollten vor Gericht gestellt werden. Und die übrigen Matrosen, die haben dann sich ein Herz gefasst und haben auch revoltiert gegen die Offiziere und haben festgesetzten Matrosen befreit, denen sie verdanken, dass sie nicht ausgelaufen sind und praktisch vielleicht umgekommen wären. Die Matrosen haben sich mit Arbeitern verbunden und dann hier die örtliche Seekriegsleitung, also die Marineoffiziere festgesetzt. Die SPD, die Wind davon bekommen hat, von den Ereignissen in Kiel, die hat dann den Abgeordneten Noske, der später noch eine wesentliche Rolle gespielt hat, nach Kiel gesandt, um die Lage dort zu beruhigen. Die Matrosen, die haben sich darüber gefreut, dass eine prominente Person zu ihnen kam und haben ihn dann gleich zum Vorsitzenden des Soldatenrates gewählt. Sie haben aber gewusst, dass hier, wenn sie alleine bleiben, dass irgendwann Truppen geschickt werden, um den Aufstand niederzuschlagen. Und hier deshalb haben sie Marinedelegation in alle wichtigen Städte und hier entsprechende deutschen Länder geschickt, und um die dortigen Soldaten und Arbeiter aufzufordern, auch hier Arbeiter- und Soldatenräte zu bilden und die Macht zu übernehmen, was zum Beispiel am 7. November in Bayern durch die USPD erfolgt ist. Das USPD-Mitglied Kurt Eisner wurde nach dem Rücktritt des Königs dort zum Ministerpräsidenten gewählt. In Berlin ist noch etwas abgeschirmt worden von kaisertreuen Truppen. Aber die Nachricht ist natürlich durchgedrungen, was im übrigen Reich passiert ist. Und hier deshalb riefen am 8. November USPD-Redner in Betrieben die Belegschaften auf, am nächsten Tag einen Generalstreik durchzuführen und Massendemonstrationen zu organisieren. SPD und USPD-Abgeordnete gingen auch in die Kaserne und forderten die Soldaten auf, nicht Gewalt gegen die Arbeiter auszuüben. Am 9. November morgens, so ab 9 Uhr, bildeten sich von den revolutionären Obleuten gut organisierte riesige Kolonnen von Arbeitern, die teilweise bewaffnet waren und hier auf LKWs die Arbeiterzüge in die Stadtmitte marschiert sind, wo sich die Regierungsgebäude befanden, um diese zu schützen. Mittags, also am 9. November, hat Prinz Max von Baden, nachdem er ein paar Mal versucht hat, den Kaiser im Hauptquartier, das ist seine Armee in Spa, im belgischen Spa zu erreichen, ohne Zustimmung des Kaisers die Abdankung, seine Abdankung verkündet und hat die Kanzlerschaft auf Ebert übertragen. Ebert, das war der Führer der MSPD. Ebert ist danach in Reichstag mit den anderen führenden Sozialdemokraten zurückgekehrt. Und hier auf dem Platz vor dem Reichstag haben sich immer mehr Bevölkerung angesammelt. Und da hat der Abgeordnete Scheidemann von der SPD die Initiative ergriffen, ist an Fenster getreten und hat die Republik ausgerufen. Es ist sehr kann man sagen, Ebert war darüber verärgert. Er wollte an für sich die Monarchie erhalten. Er war gegen eine Revolution. Und Liebknecht, der Vertreter der Spartakusgruppe, der hat etwas später vom Schloss aus die sozialistische Republik ausgerufen. Ebert, der die Zeit der Zeit erkannt hat, der hat gesagt, also mit den bürgerlichen Parteien kann ich jetzt in diesem Zusammenhang, wo das ganze Volk in revolutionärer Stimmung ist, nicht machen. Deshalb hat er der USPD angeboten, gemeinsam eine Arbeiterregierung zu bilden. Die haben nicht gleich zugesagt, weil der Vorsitzende der USPD nicht zu erreichen war. Und dann am Abend des 9. November kommen revolutionäre Obleute im Reichstag zusammen und die beschließen für den nächsten Tag einen Kongress der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte einzuberufen. Und deren Delegierte wurden am nächsten Morgen in den Betrieben gewählt. Und SPD-Abgeordnete, die das mitbekommen haben, die sind dann vor allem in die Kaserne gegangen. Dort wurden auch Delegierte gewählt und haben Einfluss genommen auch auf die Soldaten, vor allem hier Delegierte in ihrem Sinne zu wählen. Also es wurden da nicht so einfache Soldaten, sondern aus dem Unteroffizierkorps, die MSPD nahe waren, gewählt. Da kam im Zirkus Busch die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte zum Kongress zusammen und da wurde der Rat der Volksbeauftragten je drei MSPD-Mitglieder, da war unter anderem hier Ebert und Scheidemann dabei und bei der USPD, das war der Vorsitzende Haase und von der Revolutionären Obleute war der Abgeordnete Barth. Dann wurde auch ein 28-köpfiger Vollzugsrat gebildet und je zur Hälfte von Soldaten, also 14 Soldaten und Arbeiter. Und bei den Arbeitern wurde es aufgeteilt, 7 Mitglieder von der MSPD und 7 Mitglieder von der USPD. Die MSPD, die hatte allerdings hier den größeren Einfluss, weil die Soldaten mehrheitlich auf der Seite der MSPD waren. Zum Vorsitzenden des Vollzugsrates wurde der Führer der revolutionären Obleute Richard Müller gewählt. Was die Delegierten nicht wussten, das war, dass ein telefonischer ständiger Kontakt zwischen General Gröner von der Oberste Heeresleitung, abgekürzt OHL, und Ebert bestand. Der hat da am Tag des Kongresses nach Beendigung, haben sie zum ersten Mal miteinander telefoniert. Was ich noch sagen wollte, also die Stimmung in der Versammlung, die war doch ziemlich MSPD geneigt, nämlich die Reden von Liebknecht, die wurden oft, und zwar aus Reihen der Soldaten, immer wieder unterbrochen und durch Missfallensäußerungen gestört. Auch der AGDB war aktiv, also der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund. Der hat am 15.11., also um die Revolutionszeit, ein Abkommen mit führenden Kapitalisten geschlossen. Und da wurde der AGDB als hier Tarifpartner anerkannt. Die haben an für sich ja schon Kompromisse gemacht, die Kapitalisten, weil sie sonst revolutionäre oder verschärfte revolutionäre Situationen befürchten. Und das hieß Stinnes-Legin-Abkommen. Legin war der Vorsitzende der Gewerkschaften. Und die Verhandlungen, die fing am 9.11. an, also quasi in der Revolutionszeit, haben sich die führenden Gewerkschafter mit Vertretern der Kapitalseite getroffen. Der Reichsrätekongress, also vom ganzen Reich, die Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte, die trafen sich am 16. Dezember in Berlin, ohne Beteiligung der Linken. Also Liebknecht war kein Delegierter, der hat dagegen protestiert, und einige wollten ihn als Gastredner zulassen, aber die Mehrheit war dagegen. Allerdings kam es zu einer Auseinandersetzung um die Militärfrage. Die Offiziere sollten von den Mannschaften gewählt werden. Mhm. Worauf sich also die OHL unter Gröner, also der hat dagegen heftigst protestiert. Und Ebert, was soll er machen? Er konnte ja nichts sagen, als OHL ist dagegen. Das ist der Kontakt zu OHL, den hat er natürlich immer verschwiegen. Und er hat die Ausführung also vertröstet. Also da müssten erst Gesetze erlassen werden und dann Ausführungsbestimmungen, und das braucht Zeit, und das könnte erstmal die Nationalversammlung machen und so weiter. Mhm. Und hier Anfang Januar, 31. Dezember bis 1. Januar wurde die KPD gegründet in den heftigen Zeiten, und Januarkämpfe, die fanden im Zeitungsviertel statt. Das war der bekannte Spartakus-Aufstand vom 4.1.9. Es war aber nicht nur Spartakus beteiligt, sondern auch andere linke Kräfte. Und das war die Vorgeschichte, Eichhorn entlassen. Das war ein bekannter linker Polizeipräsident. Und das haben die als Provokation erachtet. Das führte zur Niederlage der Aufständischen, nämlich die Reichswehr, die hat großes Kriegsgerät, also Kanonen eingesetzt, und da waren nur mit Gewehren bewaffnet waren, hoffnungslos unterlegen. Es folgten zahlreiche Gewalttaten und Hinrichtungen seitens der Reichswehr. 15. Januar 2019, nach der Festnahme von Liebknecht und Luxemburg durch Angehörige der Garde-Kavallerie-Schützendivision, wurden beide ermordet. Es ging dann noch etwas weiter, aber das war im Wesentlichen so die Revolutionsphase. Also Bedeutung für mich, also ähnlich wie in Russland, Kriegsmüdigkeit durch große menschliche Verluste an der Front und Hunger in der Heimat, Meuterei von Matrosen, das war eine Meuterei gegen die Meuterer, nämlich die ohne Regierungsauftrag. Es gab eine gute Vorbereitung der Berliner Revolution durch die revolutionären Obleute in den Betrieben. Mhm. Jedoch keine sich durchsetzende Führungskraft wie Lenin in Russland, Liebknecht von der KPD und Müller von den revolutionären Obleuten, die konnten sich nicht zusammenfinden wie Trotzki und Lenin. Daher war es ein leichtes Doppelspiel für Ebert, der einerseits gegenüber der Arbeiterschaft als Führer der Vereinigten Arbeiterbewegung auftrat und die Linke immer bezichtigt hat, dass sie die Arbeiterbewegung spalten würde. Dabei hat er mit den reaktionären Kräften, vor allem auch mit der PL, zusammengearbeitet. Die haben sie auf das Spiel eingelassen, weil sie in der unterlegenen Position war. Aber sobald sie immer mehr Macht gewonnen haben, so haben sie auch keine Rücksicht genommen. Und letztendlich, das waren die Kräfte, die dann dem Faschismus unter Hitler an die Macht geholfen haben. Und Ebert hat seinen Anteil daran, indem er hier sie nicht bekämpft hat, sondern am Anfang hat gewähren lassen und auch mit ihnen zusammengearbeitet hat.
Du hast ja auch geschrieben in deinem Buch, ne? Wer hat uns verraten, hat da seinen Grund bekommen, ne? Also in der Zeit. Ja. Super, Manfred. Ja, dann du hast dann eine ganze Reihe von Schlüssen jetzt aus den Revolutionen, nicht nur aus denen, ich hatte es ja angedeutet, du hast ja durchaus auch über noch weitere Revolutionen geschrieben, hier kubanische oder chinesische. Wie gesagt, dafür ist das Buch dann ja auch zum weiteren Schmökern da. Aber du hast jetzt schon so ein paar Schlüsse aus den revolutionären Situationen und dem Umgang damit gezogen, die auch recht prägnant für das Buch von dir sind. Magst du uns vielleicht einige Gedanken davon mal ein bisschen näher bringen?
Ja, am besten zitiere ich da aus meinem Buch.
Na gerne, klar.
Ja, also weil es an für sich, da sind die wesentlichen Punkte aufgeführt. Also, es muss sich eine existenzgefährdende Systemkrise in der alten Gesellschaft gebildet haben. Hm. Also, das war ja in Frankreich, Russland und Deutschland so. Durch ihr überhebliches und unsensibles Auftreten in der Öffentlichkeit haben die Eliten viel Kredit verspielt und ihre ganze Glaubwürdigkeit verloren. Sie sind in den Augen breiter Bevölkerungsschichten moralisch diskreditiert. Das bedeutet, ihre bisherige Hegemonie in der Massenbeeinflussung hinein bis in die Lebensgestaltung des Einzelnen geht in die Brüche. Die Herrschenden finden aufgrund ihrer mentalen und psychischen Befangenheit keine adäquaten Mittel, die Systemkrise zu lösen. Also es waren natürlich die herrschende Klasse, das war die Zar und Kaiser und so weiter. Im Gegenteil, mit ihren althergebrachten Methoden tragen sie zu ihrer Verschärfung bei. Das ist zum Beispiel Steuererhöhung, Militäreinsatz, Kriegsoffensive. Auch die bisherigen, das System stützende Apparate, Militär, Polizei und so weiter, werden innerlich zersetzt und fallen als Gewaltmittel zum Teil oder ganz aus. Die meisten abhängig Beschäftigten, das ist Großteil der Bevölkerung, und ihre Familien müssen durch die gesellschaftliche Krise materiell und moralisch betroffen sein. In breiten Bevölkerungsschichten muss eine Stimmung herrschen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Das Bewusstsein, wie es weitergehen soll, entwickelt sich mit dem Fortschreiten der Revolution. Es müssen sich engagierte, kluge, vor allem mutige, entschlossene und allgemein anerkannte Menschen bereit finden, das Volk in die Auseinandersetzung mit den alten Gewalten zu führen. In der Revolution muss sich eine sinnstiftende Idee wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Brot und Frieden verbreiten, unter deren Losung sich das Volk vereinigen kann. Gleichzeitig muss eine sich selbst tragende Begeisterung durch die Beseitigung der alten Unterdrückung und die Hoffnungslosigkeit, aber jetzt die Hoffnung auf ein besseres Leben im Volk verbreiten. Daraus muss sich eine Opferbereitschaft für das Gelingen der Revolution entwickeln. Nach erfolgreicher Revolution muss so schnell wie möglich eine revolutionäre Macht etabliert werden, die alle Strömungen der Revolution, jedoch ohne Opportunisten und bisherigen Klassenkollaborateur umfasst. Maßgeblich für die Mitgliedschaft sind revolutionäre Einstellungen sowie die persönliche und sachliche Kompetenz ihrer Mitglieder. die Gefahr, und das ist ja erfolgt in den bisherigen Revolutionen, der in- und ausländischen Konterrevolution, da vom revolutionären Volk, seinen Vertretern und deren neuen Machtorgan niemals unterschätzt werden, und es sollte gut darauf vorbereitet sein. Von den revolutionären Macht müssen sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um die schlimmsten Übel des alten Regimes zu beseitigen. Das Volk sollte so schnell wie möglich die ersten Früchte seiner Revolution ernten können. Die revolutionäre Macht basiert auf dem Vertrauen des Volkes. Die revolutionären Errungenschaften dürfen nicht durch innere Machtkämpfe gefährdet werden. Meinungsverschiedenheiten müssen solidarisch und demokratisch gelöst werden. Bisherige Revolutionen waren mit viel Gewalt und menschlichem Leid verbunden. Es kommt darauf an, dass künftige Revolutionen dies vermeiden und trotzdem zum Erfolg geführt werden. Das waren die wesentlichen Punkte. Anderes habe ich auch noch aufgeführt, aber das ist nicht so wichtig.
Okay, na wie gesagt, wo man dein Buch erwerben kann, können wir ja zum Schluss dann noch sagen und dann können jetzt die Zuseherinnen und Zuseher das ja gern noch weiter nachlesen. Abschließend dann vielleicht noch eine Frage, was du dir jetzt als Gründe für zukünftige Revolutionen vorstellen kannst. Vielleicht kannst du das ja noch ein bisschen, weil du hast jetzt ja tatsächlich so ein paar Gedanken geäußert oder ein paar Schlüsse aus den vergangenen Revolutionen. Was könnte denn irgendwie, was könnte es für Ereignisse oder für Sachen geben, wo du sagst, okay, also das sind auch Umstände, wo es vielleicht dazu kommen kann, dass es gesellschaftliche Umwälzungen, Revolutionen morgen, wie du es ja dann auch letztendlich benennst, wie kann es dazu kommen oder was siehst du da für Gründe, die das möglich machen können?
Der Professor Dörre, der hat den Begriff Zangenkrise. Also gleichzeitig eine ökologische oder ökonomische oder politische, also dass mehr Krisen zusammenkommen und sich eine Großkrise daraus bildet. Das könnte ein Grund für revolutionäre Umstände sein, also dass sich eine Revolution entwickelt. Breite Bevölkerungsschichten müssen den Willen zur Veränderung, zum Beispiel durch Kundgebung, Demonstration und politische Streiks, kundtun. Also die Linke insgesamt, also nicht nur die Partei, kann niemals eine Revolution herbeiführen. Auch Versuche sind abzulehnen. Sie muss aber gut auf sie vorbereitet sein. Das heißt, sie muss ein Ziel schon entwickelt haben, sich vorstellen können und natürlich auch hier bekannt gemacht haben. Sie muss bewusstseinsbildende Vorarbeit geleistet haben und weiterhin, sie muss gut vernetzt sein, um praktisch dann auch massenwirksam zu wirken. Ja, das war.
Das waren die wesentlichen Punkte, oder?
Ja.
Okay. Ja gut, dann sind wir auf jeden Fall, glaube ich, mit sehr, also sehr grob jedenfalls durch dein Buch und den Inhalt durchgeritten. Vielleicht möchtest du jetzt noch abschließend was ergänzen. Ist dir noch irgendwas beim Reden eingefallen, was du noch gerne sagen möchtest? Vielleicht auch insbesondere, wo man jetzt dein Buch bekommen kann. Das wäre, glaube ich, noch ganz für diejenigen, die jetzt bisher zugehört haben und die da gerne noch weiter drin lesen wollen, vielleicht ganz interessant.
Ja, da möchte ich noch auf die heutige Situation etwas eingehen. Also, ja, heutzutage besteht in meinen Augen ein doppelter Widerspruch. Einmal bei Parteilinken, also die Partei der Linken und Vertreter der herrschenden Klasse auch von Kapitalseite oder von die stützenden Parteien und Regierungen. Also die Partei Linke in ihrem Grundsatzprogramm strebt sie den demokratischen Sozialismus an, also ist in der Präambel aufgeführt. Aber in der praktischen Politik will sie Reformen umsetzen, strebt also Machtbeteiligung an, um entsprechende Reformen umzusetzen. Das hatten dann natürlich auch hier gute Gründe. Es führt zu einer Verbesserung, also zum Beispiel der Lage der abhängig Beschäftigten ist ein ökologischer Beitrag und so weiter. Das hat alles seine gute Gründe, aber es führt zu einer Stabilisierung des jetzigen Systems, denn es mildert die Widersprüche, ohne sie aufzuheben. Der andere Widerspruch ist bei der herrschenden Klasse. Einerseits wollen sie dieses Gesellschaftssystem erhalten. Sie profitieren ja auch davon. Andererseits durch ihre reformfeindliche Politik, die Reformen, die notwendig sind, um das System zu stabilisieren, dagegen wenden sie sich aus ziemlich eigensüchtigen Gründen. Also ich denke nur als Beispiel daran, also an für sich, die Spreizung zwischen Arm und Reich, die geht immer mehr auseinander. Wenn man die Reichen etwas besteuert, sind die immer weiterhin noch reich, aber der breiten Bevölkerungsschicht würde es eher zugutekommen und hier es würde auch zu einer Belebung der Wirtschaft führen. Also das ist rücksichtslos und da tragen sie eher dazu bei, dass sich die Widersprüche im Kapitalismus verschärfen und es wirklich dann zu einer System also eine Krise kommt, die das System in Frage stellt. Zum Schluss an sich ist noch so eine, kann man sagen, philosophische Einstellung, also Gesamtüberblick. Wenn man sich heutzutage das Gefahrenpotenzial für die Menschheit anschaut, also drohender Atomkrieg, also das Weltpolitik, die hat sich ja verschärft durch Ukraine-Krieg, Palästina-Krieg und es wird immer noch weiter eskaliert, um entsprechende Vorteile da für sich herauszuholen. Und hier, also die Gefahr wird immer stärker, dass es in die Richtung geht. Und die Klimakatastrophen, an für sich wird sich da viel vorgenommen, aber ernsthafte Schritte werden nicht gegangen. Es würde natürlich auch zu Lasten des Wohlstandes bei uns in die entwickelten Länder gehen. Wenn man das alles betrachtet, so muss man sich natürlich schon fragen, ob die Menschheit die Gefahren, die ihnen drohen, vielleicht noch weitere, also ökonomische, kann man auch hinzuzählen, ob sie die Gefahren überstehen oder ihnen erlegen werden. Im letzteren Fall, wenn sie die Gefahren nicht meistern können, erübrigt sich natürlich jede Diskussion um gesellschaftliche Alternativen und ihre Verwirklichung. Das führt also zu die Menschheit wird ausgelöscht.
Klar.
Und ja, gibt es auch keine Zukunftsgesellschaft mehr. Aber als denkender Mensch darf man niemals die Hoffnung aufgeben. Hoffnung stirbt zuletzt. Und sich für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft engagieren nach dem Motto, sei Realist, verlange das zurzeit Unrealistische.
Das klingt doch positiv. Trotzdem musst du noch sagen, wo man ein Buch kriegen kann.
Ja, ich habe meine Adresse, Homepage-Adresse, die ist www.zukunft.norwat.de. Ich habe ja insgesamt 4 Bücher geschrieben und das sind natürlich auch die 2 bisher 99:1 behandelten Bücher aufgeführt. Und da gibt's ist auch nochmal eine kurze Inhaltsangabe und dann auch kann man es über meinen Verlag dort bestellen. Und man kann auch in die Bücherei gehen und nach dem Buch fragen.
Genau. Revolution gestern und morgen von Manfred Norwat kann man gerne in der Bücherei dann auch bestellen. Und wir verlinken auf jeden Fall auch noch deine Homepage hier in der Videobeschreibung. Dann kann man da auch gern reinschauen. Ja, was sind noch die 2 anderen Bücher? Vielleicht können wir die ja auch noch mal vorstellen.
Das ist also einerseits, wenn man Fragen stellt, wie sieht die Gesellschaft aus, die künftige Gesellschaft? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, was wir heute behandelt haben, wie kommen wir dorthin? Die dritte Frage ist hier, was müssen wir heute tun? In der ganzen Bandbreite, also habe ich aufgeführt, das System oppositionellen Kräfte, ob das Friedensbewegung ist, Ökologiebewegung und auch die Parteien und so weiter, auch Kunst und also Mädchen, Alternativmädchen, wie ihr zum Beispiel. Und hier, das Buch heißt Was ist zu tun? Und das vierte Buch, das geht um das hier, Bewusstsein. Wie können wir unser Bewusstsein ändern oder wie müssen wir es ändern, um versuchen, die Gesellschaft oder die Umstände, die uns beherrschen, richtig zu erfassen. Und das Buch heißt Umdenken, schnell und radikal.
Okay. Ja, wenn du magst, kannst du da jederzeit gerne wieder zu uns kommen und dann machen wir die Quadrologie im Zweifel auch noch komplett hier bei 99:1. Ich wünsche dir auf jeden Fall, also erstmal vielen Dank, Manfred, für das Gespräch. War auf jeden Fall super aufschlussreich.
Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, euch sprechen zu können.
Jederzeit wieder, Manfred, jederzeit wieder. Ja, dann auf jeden Fall noch an die Zuseherinnen und Zuseher einen schönen Abend. Vielen Dank, Manfred, fürs Gespräch und hoffentlich bald wieder. Und ich mache dann mal das Outro. Bis dahin, du kannst gerne noch drinbleiben kurz. Ich mache dann erstmal hier die Aufnahme fertig.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99:1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.